willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge. Ich bin Antonia.
Und ich bin Beth.
Diese Folge entsteht im Rahmen der Lehrforschung, in der wir uns mit der DDR-Modezeitschrift Sibylle auseinandergesetzt haben. Das Thema unserer Lehrforschung war es, wie sich Frauen- und Männerbilder in den frühen 1990er Jahren verändert haben. Und unsere Gruppe hat sich mit der Darstellung des weiblichen Körpers in der Sibylle beschäftigt. Und wir haben dabei analysiert, welche Mittel zur Formung und zur Normierung von Körpern werden eingesetzt. Und besonders hat uns interessiert, welche Körper werden gezeigt, welche werden nicht gezeigt und wie werden diese Körper inszeniert und welche Schönheitsideale spiegeln sich eben in der Sibylle wieder. Und genau, schnell haben wir dabei eben auch gemerkt, dass es bestimmte Schönheitsnormen gibt, die immer wieder reproduziert werden und die Sibylle eben auch nicht gerade so ein Paradebeispiel für Diversität ist und dieser weiße, dünne und normschöne Körper überpräsent war. Und neben uns haben sich auch Olli und Franzi aus unserer Gruppe damit auseinandergesetzt. Wir waren jetzt für eine ganz schön lange Zeit ein Team und haben uns gemeinsam mit dem Thema beschäftigt und viel analysiert und diskutiert und hinterfragt. Und genau, heute freuen wir uns darauf, dass wir unser Thema weiterführen können mit zwei GästInnen und wollen mit euch beiden ein bisschen über Körperwahrnehmung und Schönheitsnorm sprechen. Und damit ich nicht so viel verrate, stellt euch doch gerne einmal selber vor und verratet uns vielleicht in einem Satz, was ihr euch heute Morgen beim Blick in den Spiegel gedacht habt.
Oh. ich bin Charlotte und bin 25 Jahre alt. Ja, und heute Morgen dachte ich wirklich, ich bin 30 oder so. Also ich bin aufgewacht, ich hatte eine super anstrengende Nacht, ich kam aus Leipzig und war schon dann irgendwie so sehr damit beschäftigt irgendwie. Also ich habe mich gefühlt so erstmal 30 Sekunden vor den Spiegel gestellt und habe dann auch so mein Gesicht gewaschen und war so, okay, ich will jetzt irgendwie tatsächlich einfach frisch aussehen und jetzt einen neuen Tag anfangen. Also es war tatsächlich heute so schon ein ganz kleiner Mikromoment, der eigentlich gerade irgendwie dem Thema sehr viel sagen könnte. Mhm. Ja, genau.
Hi, mein Name ist Ezeret. Heute Morgen war etwas angestrengt, weil ich bin sehr aufgebläht, ich kriege meine Periode, das heißt, welche Hose sitzt wie, welche gut. Mhm. Und noch dazu, meine Haut ist seit einem halben Jahr überhaupt nicht mehr so unbefleckt, sage ich jetzt mal, wie es war. Und ich fühle mich mit 31 wieder wie mit 16 und das ist ein sehr unschönes Körpergefühl gerade. Mhm. Aber ansonsten habe ich ein Outfit gefunden, in dem ich mich gut fühle. Mhm. Und dann ging es irgendwie in den Tag hinein. Mhm. Ja.
Würdest du sagen, dass du dich wohlfühlst in deiner Haut?
In meiner, also literally Haut gerade nicht, in meinem Körper an sich schon. Nur gerade einfach sehr viel hormonellen Akne und Vernarbung und sowas. Und das ist herausfordernd.
Ja. Wie ist es bei dir, Charlotte? Würdest du sagen, ich fühle mich wohl in meiner Haut, so wie ich bin gerade?
Oh, es ist super tagesformabhängig. Es gibt irgendwie so gute Tage und dann gibt es irgendwie auch so schlechte Tage, wo ich dann auch eigentlich mich auch wirklich dann auch so sehr, sehr kritisch irgendwie auch dann anschaue. Und dann gibt es aber auch wiederum Momente, wo ich denke mir so, ey, du siehst halt richtig gut aus und das ist eigentlich so, du fühlst dich super wohl in deinem Körper, auch mit deinen Fehlern quasi. Also das ist eigentlich super, das wechselt, glaube ich, täglich. Mhm. Ja.
Aber würdet ihr sagen, es gab vielleicht auch sowas wie einen Triggerpunkt, der diese, ich würde es mal einfach Unsicherheiten benennen, auch so ein bisschen ausgelöst hat? Weil vielleicht, ich kann mir vorstellen, also bei mir war das so, als Kind schaut man so ein bisschen anders auf sich. Also es gibt ja irgendwas, was es vielleicht auslöst. War es bei euch auch so? Gab es einen Moment im Leben, wo sich die Sicht auf euren Körper so verändert hat?
Also in meinem Fall war das 2002, also ich komme ursprünglich aus den USA und bin Afroamerikanerin und bin 2002 nach Deutschland gezogen, nach Regensburg, zum Bayern. Und damals war es auch noch viel, viel, viel homogener, als es jetzt sogar ist. Und das heißt, und ich glaube, viele Kinder oder die meisten Kinder hatten noch nie eine nicht weiße Person gesehen, wenn dann überhaupt vielleicht die ein oder andere türkische Person. Und der Level an Body-Rassismus war einfach unerträglich. Und was auch von den Lehrern kam oder Miteltern, also alles von Schamhaarlippen bis zu Oktopus, Schamhaarkopf, Oktopuslippen, alles Mögliche. Und das hat mein Körperbild total verzerrt. Und Ja, also das ist so das Negative. Das Positive würde ich aber auch sagen, um die gleiche Zeit hat sich meine Mutter wiederum sehr bemüht, dass ich wiederum als Cis-Person, als Cis-Frau eben diese Form von, oh Gott, bin ich zu dick, zu dünn, nicht internalisiere. Und das ist so eine Diskrepanz, um der ich irgendwo dankbar bin. Also zumindest habe ich nicht die typischen cis-weiblichen Herausforderungen, sage ich jetzt mal, mit meinem Körper als Millennial. So, ne? Also, oh Gott, wie dünn bin ich jetzt heute? Aber als schwarze Person struggle ich extremst immer noch. Weil diese Sachen werden, glaube ich, auch nicht wirklich weggehen.
Ja, die sind irgendwie immer ständig präsent.
Absolut.
Ja. Ja. Wie ist das bei dir, Charlotte?
Also ich finde es super spannend, dass du zum Beispiel das Ja sogar noch weißt. Mhm. Also bei mir ist das irgendwie auch nicht anders. Bei mir war das 2015, da war ich auch 15 Jahre alt und da habe ich irgendwie so mitbekommen, mein Umfeld achtet sehr, also vor allem meine Freundinnen, auf ihren Körper. Kleidung wurde irgendwie sehr wichtig, dass du auch irgendwie schöne Frisuren hast und sowas in der Schule. Mhm. Und für mich war damals halt irgendwie, und alle haben auch angefangen, Personen zu daten. Und gerade war dann immer so ein bisschen auch die Frage, okay, wen findest du gut? Oder da war irgendwie für mich, klar, ich spüre so ein bisschen Konkurrenzdruck und einfach generell Druck, was Beziehungen angeht. Und da habe ich dann halt irgendwie auch versucht, mich so ein bisschen dem Ganzen anzupassen. Und habe dann tatsächlich einen ziemlich, also prekären Moment eigentlich erlebt, dass ich irgendwie mit einer Freundin Trampolinspringen war und wir wurden von einem Freund von ihr gefilmt und er hat uns das Video im Anschluss gezeigt und hat mir dann einfach nur gesagt, dass er sich sehr doll in meine Freundin verliebt hat. Und ich habe in dem Moment so diesen Druck gespürt und wir haben ja auch in dieser Gruppe immer sehr viel darüber geredet, dass ich dachte, boah, das kann ja eventuell daran liegen, dass ich halt viel mehr wiege als sie. Das war dann irgendwie der erste Gedanke, den ich hatte und dann war das eigentlich auch ziemlich schnell, dass ich dann auch eine Essstörung und sowas entwickelt habe und dann eigentlich ab dem Moment bis heute eigentlich immer so Spannungen, was Essen irgendwie angeht, was Sport und was Körperempfinden angeht, weil das dann irgendwie, auch wenn ich mich sehr viel damit auseinandersetze und auch super viele feministische Sachen lese und auch so mich mit meinen Freundinnen auch darüber offen eigentlich unterhalten kann, merke ich, es ist immer noch da. Nicht mehr so extrem wie früher, aber ich weißt du, 2015, so diese Pubertätszeit eigentlich fast so klassisch, habe ich mitgenommen. So.
Ja. Ja. Wie ist das? Du hast auch erwähnt, dass ja, der Vergleich zwischen Freundinnen irgendwo auch da ist, aber gab es da auch so einen Vergleich zu anderen Menschen, also zu medial repräsentierten Menschen, die praktisch Schönheitsideale verkörperten in dem Fall? Und deine Wahrnehmung auf deinen eigenen Körper beeinflusst haben?
Also ich glaube, sehr primär war es auf jeden Fall mein Umfeld.
Okay.
Und tatsächlich auch auf jeden Fall, und das ist jetzt irgendwie auch, also ich habe gefühlt alles so ein bisschen mitgenommen, so eine negative Erfahrung war es tatsächlich auch diese Barbie-Figur. Mhm. Sehr krass. Also ich habe als Kind, ich wurde auch sehr weiblich-feminin quasi erzogen und habe da irgendwie auch sehr früh auch dann so diese Barbie-Zeitschrift bekommen und sowas oder auch die Bravo so von meinem Vater und wurde eigentlich auch so sehr mit diesen damaligen Stars, so wie Selena Gomez oder Miley Cyrus oder so, sehr krass konfrontiert, die damals ja auch alle sehr gut aussahen für mich. Und dann war das immer so ein bisschen, okay, so ist ja das eventuelle normale Bild von einer Frau.
Ja, das Normschöne sozusagen.
Genau, und den versuche ich jetzt halt einfach so auf Biegen und Brechen irgendwie mit umzusetzen. Also das war damals auch für mich eigentlich tatsächlich auch so ein schon sehr bewusster Gedanke, dass ich dann versucht habe, das auch irgendwie so mitzuhalten, eher gesagt. Ja, genau.
Okay. Astaroth, wie war das bei dir? Gab es da so mediale Schönheitsideale, die dich beeinflusst haben?
Ich muss gerade kurz über die Barbie-Story ein bisschen stolpern, weil ich habe auch meine erste bekommen mit 5. Und die dann prompt in den Feuer geschmissen tatsächlich. Also war so angewidert von diesen, dieses, es wirkte damals schon, obwohl ich es natürlich nicht irgendwie artikulieren konnte, so kontrolliert und artifiziell. Und irgendwie wusste ich schon, danach soll ich ja mich bestreben. Und ja, ich habe es in den Fireplace geschmissen. Und danach habe ich nie wieder eine Puppe geschenkt bekommen. ansonsten medial, ich glaube, wenn ich an meine Kindheit und Jugendzeit nachdenke, würde ich sagen, nein, Also ich glaube, so die 8-Jährige oder 12-Jährige oder auch 18-Jährige, ich würde Nein sagen. Aber ich bin mir bewusst natürlich, dass ich beeinflusst worden bin durch die Medien, die ich konsumiere. Nur es hatte bei mir nicht ein... Es gab keinen klaren medialen Referenzpunkt, an dem ich mich orientieren sollte oder an dem ich mich orientiert habe, sondern bei mir war es auch eher auf jeden Fall das Umfeld, was wiederum dann sehr homogen war und auch problematisch war. Aber wenigstens war es nicht ein so krass extremes, distanziertes Außen auf eine Art und Weise. Oder vielleicht ist es auch schlimm, dass es nicht ein Außen war. Ich weiß es nicht. Aber es war nicht ein klares Ding bei mir.
Aber auf jeden Fall ein sehr, sehr emanzipatorischer Akt, eine Barbie einfach als kaltes Feuer zu werfen, vor allem für ein Kind in dem Alter.
Meine Oma empfand es damals anders, aber ja. Ja.
Ja, wie seid ihr denn damit umgegangen, wenn ihr auf eure eigenen körperlichen Attribute herunterreduziert wurdet und praktisch nur für das gesehen wurdet, also was ihr nicht nur seid, wisst ihr, was ich meine, sondern eher zum Beispiel ich als schwarze Frau habe sehr oft einfach nur erlebt, wie ich in eine bestimmte Sparte reingedrückt und gepresst wurde und versucht wurde, da wirklich... dass ich einfach nur da drinne bleibe und einfach nicht ich selbst sein darf. Und ja, wie geht ihr damit um, wenn andere Menschen das bei euch machen?
Es ist so eine komplexe Frage.
Ja, schwierige Frage. Ich
ja, aber ich finde es eine richtig gute Frage. Ich glaube, ich muss tatsächlich auch noch mal ein bisschen drüber nachdenken.
Ich glaube jetzt, also vor ein paar Jahren würde ich sagen, ich bin mir irgendwie bewusst, was gewisse Menschen über mich und meinen Körper meinen zu denken und daraus gewisse Erwartungen an mir haben. Und dass ich mich entweder, also meistens dagegen gesträubt habe oder es war mir egal. Inzwischen muss ich aber auch sagen, mit 31 in einen, also ich bin in einem halböffentlichen Beruf, sage ich jetzt mal, in einer Führungsposition noch dazu, in einer Leitungsposition. Ich merke, es gibt Konsequenzen, wenn ich mich gewisse Schönheitsideale nicht anpasse und gewisse Genderideale nicht anpasse, auch visuell. Also jetzt, wo ich die ein oder andere Falte auch wieder habe oder inzwischen habe und nicht mehr young und sexy oder was auch immer bin, habe ich nicht die gleichen Freiheiten auf Arbeit, wie als ich 25 war. Ich merke, ich werde als aggressiver gedeutet. Ich bin halt vielmehr die Bitch in Anführungszeichen. Also das ist die Wahrnehmung. Ich merke, Ageism ist echt ein Thema für mich geworden. Ich hätte nie gedacht vor 2 Jahren, dass ich mir denken würde, oh Gott, wenn ich das Geld hätte, dann würde ich mir auf jeden Fall Botox spritzen. Nicht, weil ich es eigentlich will, sondern literally die Welt ist einfacher. Mit, wenn alles faltenfrei und plump und da-da-da ist. Noch dazu, wenn man schwarz ist, ist alles eh noch extremer. Ich habe es in Anführungszeichen einfacher als eine Dark-Skin-Person. Aber ich merke auf jeden Fall und ich spüre auch in meine Girlfriends rum, die in demselben Alter sind oder älter, wenn du sagst, beispielsweise du rasierst deine Achsel nicht oder deine Beine nicht und du zupfst dir nicht die Kinnhärchen und du benutzt kein Make-up. All diese Sachen, die du nicht machen solltest, wenn du sie nicht möchtest. Es hat reale Konsequenzen im Umgang mit dir und die sind in der Regel negativ. Sowohl von Cis-Männern wie auch von Cis-Frauen. Und da bin ich gerade in der Debatte mit mir, literally, wie kann ich es leisten, beruflich auch, mich gewisse Formen, Normen nicht anzupassen.
Kann ich es in Kauf nehmen, sozusagen, dass man auch irgendwo sich nicht anpasst und trotzdem dieser Kritik ausgesetzt ist.
Absolut.
Ja.
Also ich finde es auch krass, weil ich finde, man hört voll dabei raus, dass ja auch Schönheit wie so ein Kapitalwert schon fast darstellt.
Ja.
Und dass es halt nicht nur irgendwie auch anscheinend erfolgsentsprechend ist, sondern wie so eine Währung deines Selbstwerts schon fast ist.
Ja.
Also wie bist du auch im Beruf und sowas oder wie gut kommst du voran, ist schon wieder so ein Merkmal von deinem Äußeren.
Ja, ja. Also wie ich vorankomme in meinem Beruf ist mir sehr wichtig, aber gleichzeitig ja, es ist ein Kapital, wo ich vorher, glaube ich, unterschätzt habe, dass ich sehr krass von diesem Kapital profitiere.
Hm.
Und jetzt, wo ich spüre, wie es peu à peu von mir wegdriftet und nicht nur, wie ich es in meiner Wahrnehmung nehme, sondern ich kriege auch mit, vor allem von cis-männliche weißen Kollegen, wie sie über andere Frauen sprechen auf Arbeit. wie negativ und körperlich gewaltig und so weiter. Und das sagen sie sogar von mir. Also wie sprechen sie über mich, wenn ich nicht da bin? Ich merke, Beauty Standards sind real. Und es ist eine Entscheidung, ob man sich die anpasst oder nicht. Mhm. Und vorher, glaube ich, habe ich viel mehr Judgment gehabt gegenüber Frauen, die sich gewisse Beauty Standards angepasst haben. Und inzwischen denke ich mir, do what you need to do to survive. Weil es ist super rough. Ja. Und wenn ich mit älteren Personen spreche, also auch Personen, die so Postmenopause sind, es ist brutal. Hm. Und hat dann auch reale finanzielle Konsequenzen beispielsweise, wenn man in Berufen arbeitet, wo sein Aussehen durchaus relevant ist. Und vor allem in diesem patriarchalen System.
Ja, also vor allem da, gerade weil das ja auch irgendwie das Merkmal sogar schon von Frauen ist, schön zu sein. Männer werden ja dann mit dem Alter weise und dann wieder auch die Vorteile. Und glaube ich auch dann das Alter als Frau, die dann auch sehr unter diesen schönheitsstereotypischen, normativen, heteronormativen Idealen auch leidet und dann sogar vielleicht sogar noch kinderlos ist. Mhm. Ich glaube, das ist schon, wo du merkst, Schönheit und das, was wir schon gesagt haben, hat so diesen krassen Kapitalwert einfach.
Absolut. Und das ist sehr erschreckend für mich jetzt gewesen. Auch wie gesagt, die Gespräche, die ich jetzt anfange mit Menschen, mit vor allem Cis-Frauen, queer, nicht queer, in meinem Alter ein bisschen älter. Mhm. Das haben wir alle nicht so ganz erwartet. Ich glaube, auch in unserer recht feministischen, linken, akademisierten Obermittelschicht-Bubble, in der ich mich bewege. Auch Künstler-Bubble auch.
Ja.
Und bei dir so?
Könnt ihr nochmal die Frage wiederholen?
Also, wie gehst du damit um, wenn du nur auf deine körperlichen Attribute reduziert wirst?
Ja. Oh, ich glaube, damit beschäftige ich mich auch momentan ziemlich stark, weil ich glaube, ich seit der Realschule bis also eigentlich jetzt in die höheren Semester hinein eigentlich immer ständig unter so meiner Objektifizierung litt und vor allem unter meiner eigenen, die ich daraus gemacht habe. Also ganz, ganz früher habe ich einfach so gespürt, dass mir da irgendwie sehr viel nachgesagt wurde, was meine Optik anging. Ich habe selber die Farbe rosa gern getragen und war dann eigentlich super schnell für andere so eine stereotypische weiße Frau und habe dann quasi auch so meiner Familie gemerkt, dass sehr viel so auf meine Schönheit gesetzt wird. So mit, ich habe auch noch eine Schwester. Wir waren mega unterschiedlich und mit mir, das habe ich damals gemerkt, wurde irgendwie auch sehr oft einkaufen gegangen und sowas. Und so diese Klamottenfrage war bei mir irgendwie ein bisschen ausgeprägter. Und da habe ich selber einfach mit 15, 16 schon auch einfach gedacht, okay, mein Wert ist halt einfach mein Äußeres. Und ich werde daran arbeiten, dass es quasi auch relativ hoch bleibt. Und dann habe ich halt aber so im Umkehrschluss halt ein super geringes Selbstbewusstsein entwickelt. Habe mich in der Schule auch dann immer häufig nicht getraut, mich zu melden. Und habe dann auch da von meiner Lehrerin damals schon mit, ich glaube, da war ich auch 16 ungefähr, gehört, okay, Charlotte, du musst nicht immer nur in der Ecke sitzen und schön aussehen, du kannst dich auch mal melden. Und desto mehr solche Kommentare kamen, desto mehr dachte ich, okay, dann bin ich einfach jetzt schön und mehr nicht. Und sogar der Ausdruck, du kannst dich auch ja mal melden, aber du musst ja auch nicht nur schön sein, war für mich halt irgendwie aber auch wieder so eine Rolle. Irgendwie, also ist jetzt auch vielleicht ein bisschen weird auch vielleicht erklärt, aber ich habe irgendwie, also ich habe wirklich bis 23 oder so einfach gemerkt, ich habe so eine starke Sexualisierung, Objektifizierung irgendwie hinter mir und ich habe selber einfach mich dann auch zum Objekt gemacht, indem ich wusste, wie verhalte ich mich gerade eigentlich mit vor männlich gelesenen Personen. Ich wusste manchmal, wie genau ich mich hinsetzen kann, um irgendwie zu punkten, obwohl ich auch eigentlich nicht heterosexuell bin, aber das war damals für mich, ich weiß, das ist mein Wert. Und mehr muss ich ja auch rein theoretisch nicht sein und habe dann jetzt aber auch schon auch gerade durch irgendwie ganz viel feministische Literatur in den letzten Jahren immer versucht, das abzulegen. Aber ich merke gerade auch so im Kontext des Sports, ich studiere ja auch Sport und sowas und dann wird man da wiederum gesehen und dann ist immer der Effekt von, hey, machst du eigentlich Leichtathletik und so? Man sieht das voll in deinen Beinen, gerade so diese ganze Welt des Sports ist ja super männlich dominiert. Dass ich da auch immer wieder merke, okay, es dreht sich im Sport auch schon viel um den Körper natürlich. Und dann ist es aber immer auch so eine Tendenz der Sexualisierung. Das schwingt halt immer so mit. Und deshalb ist es, glaube ich, für mich ein absolutes Spannungsfeld zwischen, erlebe ich das jetzt immer noch und das kann ich mit Ja beantworten und ich versuche es abzulegen und das kann ich irgendwie auch mit Ja beantworten.
Gibt es Momente, bei denen du sowas komplett ablegen kannst. Also komplett ist natürlich immer schwierig, weil man solche Gedanken ja auch internalisiert. Aber gibt es Momente, in denen du dich befreit fühlst?
Eigentlich überwiegend, wenn ich alleine bin.
Ja.
Also dann weiß ich, ich habe irgendwie auch so nicht so eine beobachtende Perspektive. Mhm. Ich sehe mich jetzt nicht von außen. Und wenn ich alleine bin, kann ich so ein bisschen wie so einmal durchatmen.
Okay.
Oder wenn ich auch vor allem mit Freundinnen, die das Problem kennen, auch darüber spreche. Und dann habe ich das Gefühl, gerade eigentlich bei Flinterpersonen fühle ich mich irgendwie deutlich wohler und kann so ein bisschen besser loslassen und sagen, mein Wert liegt nicht irgendwie an meinem Äußeren so krass fest.
Ja.
Also das sind eigentlich so die Momente, wo ich schon merke, so nee, da bin ich auch irgendwie auch deutlich anders.
Mhm.
Ja.
Wie ist es bei dir?
Auch mit FreundInnen. Flinterpersonen im Allgemeinen, obwohl, nee, nicht immer. Also es ist strange, ich nenne es immer den Heidi Klum-Effekt. Also
erzähl uns davon.
Flinterpersonen, vor allem Cishet-Frauen, die mehr patriarchalen Bullshit irgendwie ausleben und erwarten. Also das ist dann immer sehr enttäuschend. Also ich glaube, bei queere Personen tatsächlich, Menschen, mit denen ich befreundet bin, auch kann ich das weglegen. Ich bin gerade in einer Beziehung. Das sind Momente, wo ich irgendwie mich sehr frei fühle, auch körperlich. Ich sehne mich immer nach irgendwie eine Form von Freiheit, die nicht mit meinen interpersonellen Beziehungen zwingendermaßen zusammenhängt. Und nach irgendeinem Ort oder einer längerfristigen Situation, wo ich nicht irgendwie rein auf mein Äußeres im Negativen vor allem reduziert werde. Ja, das ist vielleicht eine utopische Vorstellung, aber die kommt bei mir sehr, sehr oft und auch in dem Bewusstsein, dass ich es eigentlich nie hatte.
Hm.
Und ich frage, ob ich mich das jemals haben werde. So, wo bin ich ein Individuum sozusagen? Oder habe den Luxus des quasi des eurozentrischen, philosophischen Gedanken von Individualismus und bin nicht den Druck von Cis-Weiblichkeit ausgesetzt, was auch immer schwarz sein zu sein soll, in welchem Kontext ausgesetzt. Ja, weiß nicht, ob das die Frage sehr langwierig beantwortet oder nicht.
Ich glaube, wir kommen auf dahin, ja. Ja.
Und würdet ihr vielleicht auch sagen, also ja, was ihr jetzt ja beschrieben habt, waren ja auch, naja, wie soll ich sagen, schon auch sehr, sehr lebensbestimmende und wahrnehmungsbestimmende Aspekte irgendwie. Würdet ihr sagen, okay, ein Körper kann auch sowas wie ein politisches Statement sein, auch so hinsichtlich Selbstbestimmung, kann vielleicht ein Stück weit rebellieren? Also würdet ihr vielleicht sagen, ich rebelliere in dieser oder jener Hinsicht mit meinem Körper? Also gegen eben patriarchale Strukturen zum Beispiel?
Ich finde das manchmal super differenziert irgendwie zu betrachten, weil ich glaube auf der einen Seite schon, dass man das rein theoretisch könnte, auch wenn du dir quasi auch die Achselhaare ja lang wachsen lassen kannst, die Haare kurz schneidest, auch deinen Kleidungsstil vielleicht veränderst, kann das ja auch schon eine politische Aussage sein und da fahre ich auch voll mit, wenn das dann auch dem irgendwie, also wenn sich eine Person auch vielleicht deswegen dazu entscheidet, dann fahre ich aber auch mit, wenn mir eine Person sagt, das sind auch letztendlich einfach nur Haare und lange Haare sollen oder eine gewisse Haarfarbe soll jetzt auch vielleicht nicht irgendwie ein gewisses Statement entsprechen. Nur weil ich irgendwie mir rosa Haare färbe, heißt es nicht, dass irgendwie ich da jetzt nicht wenig, also nicht feministisch bin oder sowas. Also ich habe irgendwie selber, ich verstehe mal so beide Sichtweisen sehr und habe bei mir da irgendwie auch noch meine nicht erkannt, weil ich irgendwie, glaube ich, da jetzt auch nicht mehr so diese weiblichen Attribute mit dem und jenes irgendwie versuche in Verbindung zu bringen. Aber ja, ich glaube, ich kann das auch gerade noch gar nicht so richtig klar für mich zumindest beantworten.
Mhm.
Ja.
Ich glaube, im aktuellen Kontext, in dem ich mich bewege, in einem extrem weißen, männlichen, meistens über 50 dominierten Berufsfeld, ist mein Dasein und mein Körper eine Rebellion, also dass ich existiere überhaupt.
Mhm. Ja.
Und mehr traue ich mich auch nicht, mir zu leisten. Irgendwie mit anderen Formen. Also ich würde auch sagen, ich bin queer, aber sehr straight passing auch. Und dessen bin ich mir bewusst. Und inzwischen ist es irgendwo eine Form von Dankbarkeit. Nicht, weil ich im Closet bin, sondern weil ich mich, wie viel noch anders sein kann, ich mir leisten sozusagen. Und ich glaube nicht, dass ich mir mehr leisten kann. Ich weiß nicht, ob ich, wenn ich mich jetzt... Ja, ich habe den Eindruck, dass ich mir gerade nicht mehr leisten kann mit meinem Körper durch gewisse Entscheidungen, wie ich kleide oder was ich mit meinen Haaren mache. Das ist auch recht neu. Ich habe Dreads, das ist auch recht neu in der Welt, in Deutschland oder in meinem Berufsfeld überhaupt, dass ich damit überhaupt durchkomme.
Man eckt halt durch so viele Ebenen einfach überall an.
Das absolut. Hätte ich diesen Beruf ausgelebt vor 10 Jahren, wäre die Erwartungshaltung, dass sie geglättet sind, so die Haare. Also es ist, mit Cornrows könnte ich niemals auftauchen eigentlich. Leute würden es für 2 Tage cool finden und dann also es ist ich habe echt nicht den Eindruck, dass ich mir mehr leisten kann in meiner visuellen Präsentation nicht so cis-het auszusehen, wie ich es tue, nicht auf mein Klassenprivileg hinzuweisen, ist sehr wichtig für mich, dass ich darauf hinweise, ehrlich gesagt. Ich habe den Eindruck, geschützt mich auch, sowohl beruflich wie auch sonst in der Welt. Ja, ich wünschte, ich könnte einfach machen, wie ich wollen würde. Aber ich glaube, ich kann mir das einfach nicht leisten. Will mir das noch nicht leisten.
Das ist eigentlich so krass, weil das irgendwie so begrenzend ist. Also das ist irgendwie, also soll mir doch nur eine Person sagen, dass Gleichberechtigung schon eingetreten ist. Mit dem Argument, finde ich, ist das so ausschlaggebend, dass es halt irgendwie auch einfach so durch dieses, also der Arbeitskontext auch einfach schon eine Grenze darstellt. Weil ich glaube, dazu ist mir jetzt irgendwie noch tatsächlich bei mir was eingefallen. Mir wurde früher halt immer so sehr oft auch, also ich mag die Farbe Rosa ja auch einfach sehr und habe damit aber jetzt auch nicht immer so was Feminines super krass irgendwie gesehen, sondern einfach, okay, es ist eine Farbe, die irgendwie schön ist und die steht mir. Und mein ganzes Umfeld hat sie aber als überfeminin irgendwie gesehen und gerade in Kombination mit blonden Haaren war das ja irgendwie auch so ein bisschen für die richtig passend. Und dann war zack, so ein Stereotyp einfach auf mir drauf. Und dann,
hat vielleicht auch so ein bisschen an Barbie erinnert.
Genau, und ich könnte mir auf der einen Seite auch vorstellen, dass mir auch gerade deswegen auch irgendwie natürlich auch die Farbe einfach gefiel, weil sie einfach immer hübsch aussah. So. Ja. Und da habe ich mir dann aber irgendwann gedacht, okay, wisst ihr was, Leute, ihr wollt halt nicht mehr, dass ich Rosa anziehe, weil meine Familie dann auch irgendwann mein Problem damit erkannt hat, dass ich da so ein bisschen stigmatisiert werde durch mein Umfeld. Und da wurde mir auch gesagt, du kannst ja auch einfach dann die Haare braun färben oder halt irgendwie auch so ein bisschen einfach deinen Kleidungsstil auch ändern. Dann ist das Problem ja einfach weg. Und dann habe ich das auch gemacht. Dann war ich so, ja, wenn irgendwie das ja... Also es war zwar nicht so, dass ich meine Haare gefärbt habe, aber auf jeden Fall mein Kleidungsstil hat sich dann radikal geändert. Und dann kam irgendwann so dieser Umschwung so, nee Leute, wisst ihr was, dann ziehe ich jetzt einfach nur noch rosa an. Dann wird das jetzt so meine feministische Kampffarbe und dann färbe ich mir jetzt gerne noch die Haare einfach rosa und drücke mich einfach richtig damit aus. Und weiß ich nicht, trage meine rosa Blitzohrringe und jetzt wird einfach alles in meinem Leben einfach richtig grell und pink, damit ihr schön weiter denkt, ich habe so eine absolute Weiblichkeit. Aber eigentlich ist das nur eine Farbe, aber sie macht anscheinend so viel. Also ist das auch ein Statement für mich dann einfach geworden, dass ich schon auch mich dabei erwischt habe, wie ich jeden Tag mindestens ein bisschen was rosa hatte, um irgendwie in Konfrontation mit der Weiblichkeit irgendwie auch zu treten. Also ich glaube, das passt auch ein bisschen mehr zu der Frage. Aber das würde ich dann so krass finden, wie es zum Beispiel bei dir der Fall ist. Und darüber habe ich auch gar nicht drüber nachgedacht, dass es in manchen Situationen einfach nicht geht, weil es dann irgendwie auf eine Existenz sogar zurückgeht.
Also es geht auf jeden Fall, aber wie gesagt, dann halt mit Konsequenzen.
Genau, und das ist eigentlich das,
Also ja. Ich glaube, manchmal habe ich den Eindruck, also auch vor allem in feministischen Debatten, wo es dann heißt, ja, Mensch könne, solle sich frei ausdrücken, frage ich mich, du, die das sagt, welche Hautfarbe hast du, welchen Pass hast du, wie viel Geld hast du, sodass du meinst, das sagen zu können auch. Und ernsthaft zu denken, das würde für alle gelten. Das ist
wie ein Privileg, ja.
Ja, weil, nee, wie du sagtest am Anfang, Gleichberechtigung ist überhaupt nicht eingetreten. Das ist wirklich eine Illusion.
Ja.
Ja, da haben wir echt noch einen langen Weg. Definitiv. Mal sehen, ob das überhaupt so eintreten wird. in der Hoffnung, dass es das doch wird. Ja, gibt es zum Ende eventuell noch Dinge, die ihr eventuell unseren ZuhörerInnen weitergeben möchtet?
Muss nichts philosophisch anspruchsvolles sein. Das ist
vielleicht kein motivierender Kalenderspruch, sowas wie sei du selbst. Aber vielleicht ist es genau das, was essentiell ist.
Also ich glaube, bei mir sind so zwei Sachen. Weil ich glaube, die meisten zuhörende Personen werden ja Studierende sein, vermutlich. Vielleicht die eine oder andere produzierende Person. Ganz klassisch, Representation matters. Also es ist einfach hundertprozentig wahr. So unsere audiovisuelle Repräsentation, Stichwort Film, Fernsehen, Magazine. Und zweitens, vor allem für diejenigen, die mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben oder Kinder und Jugendliche haben werden, seid extremst vorsichtig mit, was ihr sagt, was ihr macht. Weil vor allem diese negativen und kontrollierende Aussagen, die oft in Anführungszeichen nett gemeint sind, auch noch sogar, die können Jahrzehnte noch nachklangen.
Ja.
Ich glaube, das sollten wir uns alle irgendwie mehr bewusst sein, wenn wir mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben.
Ja. Aber ich glaube, in dem Kontext so jetzt auch, ja, wir haben ja viel über Körper und Körpererfahrungen, vor allem auch von uns beiden jetzt einfach geredet. Ich glaube, es ist für mich so das Wichtigste, mir da selber sehr ehrlich zuzuhören und anderen auch vor allem zuzuhören und dem ganzen Thema einfach viel mehr Raum geben. Es geht irgendwie in unserer Gesellschaft sehr viel und natürlich auch so um Unterrepräsentation und wie so die über die binären Geschlechter heraus Darstellungen sind. Und ich glaube auch vor allem die Frage, wie dann auch repräsentiert wird, ist einfach so für mich der ausschlaggebende Punkt, dass da Gleichberechtigung noch einen so langen Weg irgendwie bedarf. Und dass es halt auch einfach so auf die eigene Wahrnehmung auf ankommt und mit der Ehrlichkeit halt dazu. Und vor allem in so einem Austausch, so wie jetzt, ist das irgendwie wie so ein kleiner Puzzleteil mehr zu einer größeren Bewusstwerdung oder auch, dass ihr euch einfach mit dem Thema ja beschäftigt. Mhm. Ist ja irgendwie auch so super, um da irgendwie doch so ein bisschen aus Freiheiten und Grenzen mal auszubrechen, auch wenn das jetzt vielleicht irgendwie auch sehr utopisch ist oder so von meiner Seite aus. Aber ich glaube, da ist einfach so, sich selber und anderen zu hören, in dem Thema Sexualität und Körperwahrnehmung einfach für mich sehr wichtig.
Mhm. Ja. Dann danke ich euch auf jeden Fall sehr für eure Zeit, dass ihr auch eure Erfahrungen und Storys geteilt habt.
Danke für eure Offenheit.
Genau. Und vielleicht wollen sich unsere ZuhörerInnen auch ein bisschen mit der Frage beschäftigen, was euer Körper euch bedeutet. Und und damit vielen Dank und schönen Tag noch.
Tschüss.